Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Heute kann ich euch leider gar keinen so leichten Einstieg in das Thema geben. Es geht nämlich um eine ziemlich dunkle Seite unseres Berufs, die aber enorm wichtig ist, wenn sie uns begegnet. Und zwar um Kindeswohlgefährdung. Denn uns begegnet das relativ wahrscheinlich immer mal wieder, sei es in der Notaufnahme, sei es in der Praxis. Und dass wir in unserem Berufsfeld darauf aufmerksam werden, ist wahrscheinlicher als in anderen Professionen. Deshalb versuchen wir heute in diesen schnellen 10 Minuten euch das Wichtigste zu dem Thema Kindeswohlgefährdung und wie man damit umgehen kann, mitzugeben.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und schön, dass ihr bei dieser wichtigen Folge Eine Dosis Wissen dabei seid. Wir sind der tägliche Podcast für das Gesundheitswesen und uns könnt ihr immer schon ab 6 Uhr in der Früh jeden Werktag hören. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 2. Mai.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und wir haben uns bei diesem enorm wichtigen Thema natürlich Rat bei einer Expertin gesucht, bei Simone Born. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Städtischen Klinikum in Karlsruhe und zudem ist sie Dozentin zu Kinderschutz in der Erwachsenenmedizin. Und sie sagte uns gleich zu Beginn, es geht darum, das große Dunkelfeld der Kindeswohlgefährdung in Deutschland zu verringern. Denn diese Fälle werden vor allem im medizinischen Bereich übersehen. Ich finde, das zeigt schon sehr gut, wie wichtig das Thema für uns alle ist. Holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir. Ich beginne wie immer mit Zahlen, aber die sind besonders unschön. 2023 wurden mehr als 63.000 Kindeswohlgefährdungen in Deutschland festgestellt. Das ist ein neuer Höchststand. Und 3/4 dieser Gefährdungen gehen von einem Elternteil aus. Das wissen wir auch. Viele dieser Eltern werden auch im Gesundheitssystem vorstellig, denn mit dieser Kindeswohlgefährdung gehen typische Risikofaktoren einher. Das kann Sucht sein, das können psychische Erkrankungen, Krisen sein, Intoxikationen oder auch Suizidversuche. Und daher sehen wir auch die Eltern, die zu diesen Kindern gehören. Aber obwohl 3/4 da irgendwie im Gesundheitssystem aufschlagen, kommen nur 6% der Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen aus dem Gesundheitswesen. Dazu sagte uns Psychiaterin Simone Born, unter Medizinerinnen und Medizinern besteht eine große Unsicherheit im Umgang mit solchen Themen. Denn da steht natürlich immer sofort die ärztliche Schweigepflicht im Raum und die ist nun mal ein hohes Gut. Und damit klar ist, worüber wir hier jetzt ganz konkret reden, Kindeswohlgefährdung ist der körperliche, psychische oder sexuelle Missbrauch oder die Vernachlässigung eines Kindes. Es gibt schon einige Maßnahmen zum Schutz von Kindern über das Gesundheitssystem, also die man tatsächlich über das Gesundheitssystem wahrnehmen und in Anspruch nehmen kann. Dazu gehört die S3 Kinderschutzleitlinie, die ist von 2018 und steht natürlich in unseren Shownotes für euch zum Nachschlagen bereit. Und diese enthält unter anderem natürlich nur Empfehlungen auch für medizinisches Personal im Umgang mit schwangeren Frauen oder auch mit Müttern von Kleinkindern. Dann gibt es den GBA-Beschluss von 2020. Da wurde beschlossen, dass Schutzkonzepte als Teil des Qualitätsmanagements im Gesundheitswesen verpflichtend sind. Das heißt also, arbeitet ihr in einer Praxis, in einem Krankenhaus, dann müsstet und solltet ihr eigentlich ein solches Schutzkonzept haben. Einfach mal nachfragen, wo kann ich das nachlesen? Wo finde ich das im Intranet zum Beispiel? Und seit 2022 haben wir das Bundeskinderschutzgesetz. Und da ist besonders relevant der Paragraph Nummer 4 für die Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Dazu sagte uns Simone Born, das Bundeskinderschutzgesetz beinhaltet auch eine Befugnisnorm, die ärztliche Schweigepflicht zu brechen, wenn denn Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, die mit eigenen Mitteln nicht abgewendet werden kann. Also da lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein ganz genauer Blick in den Gesetzestext selber. Ärztliche Schweigepflicht darf gebrochen werden, aber es müssen spezielle Voraussetzungen dafür erfüllt sein. Welche das sind, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber da kann man nochmal genau nachgucken. Dann ist natürlich, wie kommt man am ehesten an diese gefährdeten Kinder heran? Da ist ein sehr gängiger Zugang über die Kinder selbst, also sprich in der medizinischen Untersuchung, Fragen zu Verletzungen stellen und so weiter. Da ist aber wirklich ein Problem, das haben auch Studien schon gezeigt, die starke Loyalität zu den Eltern, die die Kinder natürlich auch haben, beziehungsweise die Bagatellisierung von dieser kritischen Lage durch die Eltern selbst. Und deshalb gibt es da Studien, die zu dem Zugang über die Eltern raten. Das heißt also, wenn ihr einen Verdacht habt, dann geht lieber über die Eltern direkt. Denn wenn Eltern auf Risikofaktoren wie Sucht, Suizidalität, Krise, Intoxikation gezielt gescreent und dann auch noch angesprochen werden, ist die Trefferquote bei über 90%. Geht man über die kindbezogenen Checklisten, liegt sie nur bei 3%. Also da lohnt sich wirklich der Gang über die Eltern, auch wenn das natürlich auch irgendwo Überwindung kostet, ganz klar. Und hier ist wahrscheinlich eine Zahl bestärkend bzw. kann Mut machen. Man sollte sich trauen, sich einzumischen, denn die Meldungen von Menschen aus dem Gesundheitswesen, also von Health Professionals, die direkt in der Klinik, in der Apotheke, in der Praxis arbeiten, wenn das gemeldet wurde, da lagen 37% derer, die das gemeldet haben, richtig mit ihrem Verdacht, dass da ein Kind gefährdet ist. Da kann man natürlich argumentieren, okay, Moment, das sind ja nur knapp über ein Drittel. Ja, aber eben auch 37%, wenn die nichts gesagt hätten, dann wären diese Kinder nicht sicher gewesen. Jetzt aber zurück zu der Situation, das anzusprechen. Da gibt es auch richtiggehend ein Programm, das wurde in den Niederlanden entwickelt, nennt sich Child Check. Und am Städtischen Klinikum Karlsruhe, wo unsere Expertin Born arbeitet, da ist das auch bereits etabliert seit Dezember letzten Jahres. Und sie berichtete so uns ein bisschen, wie das aussehen kann. Also es werden alle Erwachsenen mit Risikofaktoren, die ich jetzt schon ein paar Mal genannt hatte, bei ihrer Anmeldung oder Aufnahme oder wo auch immer, gezielt gefragt, haben sie Kinder? Und dann kommen aber auch noch mehr Fragen. Wie alt sind die denn? Wo sind die Kinder jetzt gerade? Wer kümmert sich denn um die? Sind die Kinder möglicherweise jetzt gerade nicht sicher versorgt? Das alles, erklärte uns Simone Born, wird geklärt. Auch in der Notaufnahme, wenn da jemand nach einem Suizidversuch liegt oder mit einer Intoxikation. Aber sie betonte auch, das muss nicht immer nur in der Psychiatrie oder Notaufnahme sein, sondern zum Beispiel auch in der Dermatologie. Denn da sehen wir Verbrühungsverletzungen oder in der HNO. Denn sie betonte auch, wir wissen, dass Opfer von häuslicher Gewalt sich zum Beispiel mit heftigen Verletzungen wie einer Trommelfellperforation nach einer Ohrfeige oder Nasenverletzungen durch einen Faustschlag ins Gesicht vorstellen. Und an der Stelle heißt es dann einfach nachfragen. Und wenn man dann in diesem kurzen Gespräch eben feststellt, okay, da sind Kinder, und denen geht es offensichtlich akut oder auch grundsätzlich nicht gut, dann sollte man das dokumentieren und dann können weitere Schritte eingeleitet werden. In dem Childcheck-Programm ist das dann natürlich eine Fachkraft, die eine spezielle Ausbildung hat, die kann man dann zum Beispiel kontaktieren. Unsere Expertin berichtete auch, dass das zumindest in den Niederlanden auf jeden Fall schon große Erfolge verzeichnen konnte, dieses Child-Check-Protokoll. Deshalb wurde das eben im Klinikum Karlsruhe auch eingeführt. Vor der Einführung erkannten die Mitarbeitenden im Schnitt einen Kinderschutzfall pro 100.000 Patientinnen und Patienten. Nach der Einführung waren das über 60 Fälle. Und ich habe gerade gesagt, man geht dann am besten an die Eltern ran. Wie geht man dann am ehesten mit den Eltern um? Da ist es wichtig, natürlich auch Verständnis für die Situation der Eltern zu zeigen und vor allen Dingen an die Kooperationsbereitschaft der Sorgeberechtigten zu appellieren. Wenn man dann leider niemanden so Ausgebildeten hat wie im Child-Check-Programm, gibt es auf jeden Fall die medizinische Kinderschutz-Hotline. Die ist erreichbar und befindet sich natürlich auch in unseren Shownotes aufgeschrieben. Schaut da rein, speichert euch das irgendwie ab, wenn ihr sagt, das ist wichtig, das brauche ich. Und natürlich kann man solche Fälle auch dem Jugendamt melden, wenn keine Möglichkeit besteht, die Kindeswohlgefährdung in der Klinik, in der Praxis abzuwenden. Das sollte man aber dann auch auf jeden Fall mit den Eltern absprechen, wenn dadurch keine weitere Gefährdung zu erwarten ist, natürlich. Wie gesagt, es gibt auch noch die Leitfäden der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin. Findet ihr alles in unseren Shownotes, genauso wie die E-Learning-Fortbildung, die zum Beispiel die Universität Ulm auch zu dem Thema anbietet. Insgesamt bleibt als Zusammenfassung eigentlich nur zu merken, habt ihr den Verdacht, dann sprecht ihn an. Ihr könntet richtig liegen, zu einem Viertel, einem Drittel habt ihr wahrscheinlich recht und wahrscheinlich werden diese Eltern bei euch aufschlagen. Die sind im Gesundheitssystem drin, die stellen sich vor, wir müssen es ansprechen. So haben die Kinder dann eine Chance, da rauszukommen und dann in Absprache mit professionellen Fachkräften gemeinsam mit den Eltern eine Lösung zu erarbeiten. Das war die Dosis Wissen für heute, die erste im Mai. Leider mit einem unschönen Thema, was aber wichtig ist. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, aber es würde mich noch viel mehr freuen, wenn ihr das weiterleitet, weitererzählt, die Nummern weiterreicht, so dass möglichst viele von diesen Programmen, von den Möglichkeiten, sich an Professionelle zu wenden, erfahren, damit noch mehr Menschen den Mut haben, Verdachtsfälle anzusprechen.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.